Herzlich willkommen zu den Podcasts von Indigo Feuer mit Satnam Paulus Thomas Weber. Wie geht lebendiges, authentisches Menschsein heute? Wir schöpfen dazu aus den alten und großen Quellen spiritueller Wege und verbinden dies mit modernen Einsichten und Forschungen. Wenn du mehr davon hören willst oder tiefer eintauchen möchtest mit Seminaren, einem Retreat oder auch Ausbildung, dann kannst du unsere Webseite besuchen www.indigofeuer.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
Wenn wir dieser inneren Spur folgen, die wir in dieser Jahresgruppe, in diesem Jahr miteinander teilen, dann ist es etwas, das wir ja leben. Das ist kein hereingebrachtes Thema. Das ist eine Entfaltung von etwas, was Tag für Tag da ist, also für uns zumindest, die wir hier sitzen. Das ist die Verbindung unserer existenziellen Praxis. Und manchmal vermeide ich bewusst dieses Wort spirituell, weil das so besonders wirkt. Also anders, so spacey, spooky, wie auch immer. Spiri. Und mag es lieber beschreiben als existenzielle Reifungsarbeit oder als Werdeweg zu authentischem Menschsein? Wäre eine mögliche Übersetzung, finde ich, von dem, was wir unter Spiritualität eigentlich meinen, Werdeweg zu authentischem Menschsein? Oder tief der Frage folgen, wer bist du? Oder einfach ein Selbstoptimierungsprozess. Almaz beschreibt es mal so, diesen Enlightenment Drive, wie er es nennt, es gibt in uns diesen Drive zu erwachen, beschreibt er dann modern und ein bisschen weiter alltagstauglich als eine Selbstoptimierung. Einfach das Potenzial, das in dir angelegt ist, sich entfalten zu lassen. Und zwar das, was in diesem Leben möglich ist. Also nicht sich zu überfordern, wo dann so die Gefahr des Kritikers oder Kritiker reinkommt, warum bist du nicht da? Aber auch nicht sich zu blockieren, wo wir so in der Gefahr sind, in so eine existenzielle Verschlafenheit abzudriften. Sondern diesen Selbstoptimierungsprozess, die Blume sich entfalten lassen, die Pflanze erblühen lassen, das ist, was jetzt in der Natur geschieht. Ich tue keinen Deckel drauf, damit sie klein bleibt, aber ich spritze auch nichts rein, damit sie besonders groß wird. Ich gebe dem natürlichen Prozess, dem, was von der Natur, aus der Weisheit des Lebens selbst kommt, Raum. Dann verbindet sich für uns, die wir hier sitzen, wie gesagt, verbindet sich für uns dieser Selbstoptimierungs-, dieser Erblühensprozess, dieser innere Garten. Ein Freund von mir hat mal geschrieben, den schönen Satz, ein bisschen in Gebetsform an das Göttliche. Lass deine Zeit für uns ein Garten sein, in dem wir wachsen dürfen. Das finde ich wunderschön. Das kannst du über eine Biografie schreiben. Lass deine Zeit für uns, für mich, die ich habe, die wir haben, lass deine Zeit, die auch aus dem Göttlichen kommt, für uns ein Garten sein, in dem wir wachsen dürfen. Ja, superschön. Ja, das ist diese Entfaltung. Und die andere Seite ist einfach, es wirkt wie eine andere Seite, ist das, wie wir Tag für Tag leben. Was wir zunächst und zumeist Alltag nennen und was ich gern nennen mag, alle Tage deines Lebens. Das haben wir immer wieder wie so ein Refrain auch in unseren Überschriften. Also Wachstum, Entfaltung, alle Tage deines Lebens. Und das ist eigentlich eins, wenn auch in unterschiedlichen Ausfaltungen. Das sind nicht zwei. Das bedeutet, wenn wir die Verbindung zwischen der Meditationspraxis ganz konkret und unserem alltäglichen Leben hier besonders auch anleuchten, das ist etwas, was wir ja immer schon tun. Dann überwinden wir den Dualismus. Diese ganze Jahrestrainingsreihe in diesem Jahr ist eine, in einer ganz spezifischen Art ein Auflösen des Dualismus, der in unseren Köpfen entsteht, nicht in der Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist immer ganz. Und auf der Spur haben wir uns im ersten Modul ja angeschaut, Zeiten des Wartens, und das vertieft in dieses lauschende Offensein der Meditation. Und ihr habt diese, fand ich sehr eindrucksvolle und auch für mich berührende Praxis und Erfahrung miteinander gemacht, einander zuzuhören, einander zu lauschen. In den kleinen Gruppen, vielleicht erinnert ihr euch an dieses Inquiry. Und im letzten Modul sind wir auf den Faden der Liebe unterwegs gewesen, wie sich das entfaltet. Das sind so Aspekte unseres Menschenlebens, die wir in diesem Jahr erforschen miteinander. Und jetzt habe ich darüber geschrieben, es klingt so ein bisschen trocken erst, die Zeiten des Arbeitens alle Tage deines Lebens. Es klingt so, oh. Aber vielleicht finde ich das auch super. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne, vielleicht gehören wir dazu. Und mag Arbeiten einfach gleich übersetzen mit, das klingt so mühevoll, ich zeige gleich warum, mit Wirken. Wäre für mich so eine Kernübersetzung. Also wie wirken wir an der Wirklichkeit? Im Deutschen haben wir dieses schöne Wortspiel, die Wirklichkeit ist das Gewirkte, wie das Text, Textilum. Textilum, Textil, ist eigentlich hat denselben Stamm im Lateinischen wie Wirklichkeit. Geflecht. Und die Menschen haben das vor tausend Jahren von den Pflanzen gelernt. Und Textilien sind ja in der Regel aus Pflanzen ursprünglich vor der Chemie und Synthese. Ja? Also ursprünglich ist das Pflanzengewebe in menschliche Kleidung übersetzt. Und das, wenn du das philosophisch überträgst, auf das Ganze entsteht Wirklichkeit. Das heißt, Wirklichkeit ist dieses lebendige Netz, dieses Flechtwerk, dieses Gewand des Seins. Und da wirken wir mit und weben mit und arbeiten mit. Und das wäre Arbeit. Nicht so, boah, diese Mühe abarbeiten, sind bis froh, wenn es endlich vorbei ist. Sondern das ist ein kreatives, dich einmischen in die Wirklichkeit, so mit dir ist zu rechnen. Und du bringst was rein, was nur du reinbringen kannst. Das ist ein bisschen was, wenn wir es recht lesen, was im guten Sinne was Freches drin. Da ist was, wie wir wirken, was andere nicht erwarten, dass wir machen. Natürlich im Sinne von Geschenk, von Lebensunterstützung. Wir haben in unserem gesellschaftlichen Kontext eine gesellschaftliche und moralische, schaut mal, ob ihr das auch so seht, Überbewertung von dem Phänomen Arbeit. Gesellschaftlich kriegst du alles, wenn du richtig arbeitest und eine gute Arbeit hast, und dann ist damit verknüpft, genug Geld zu verdienen, und dann ist ganz, ganz viel möglich. Innerhalb der Gesellschaft fast alles. Und das Erschreckende daran ist, dass es inhaltlich völlig abgekoppelt ist von dem, was wir tun. Wir können ganz krasse, nicht nachhaltige, belastende, potenziell zerstörerische Dinge tun, die gesellschaftlich akzeptiert sind, und kriegen dafür ganz viel Geld und können uns ganz viel leisten. Wir können eine ganz zerstörerische, giftige Firma führen, mit einem giftigen Betriebsklima, leisten uns für dieses Geld ein ökologisch gebautes Haus am Gardasee. Ist das nicht Gaga? Und wir haben auch moralisch eine Überbewertung von Arbeit. Ich war früher ja in einer spirituellen Gemeinschaft, also im Kloster, Maria Lach, als Mönch, 8 Jahre. Und da an dem Punkt habe ich dann schon aufgehorcht. Und da war ein Bruder da, der war ziemlich schräg unterwegs. Der war schwierig, und ich heute würde ich sagen, der brauchte Psychotherapie. Und der Obere, der darauf angesprochen, junger Obere da, in dem Fall, der für ihn zuständig war, sagte dann, ja, aber was willst du machen? Er tut ja seine Arbeit. Da dachte ich, Moment mal, das ist doch nicht die Frage, ob der seine Arbeit tut. Vielleicht ist er ganz krank, vielleicht geht es ihm ganz schlecht und vielleicht wirkt auch das, wie der tickt, in die Gemeinschaft rein. Das ist, man lebt ja da eng zusammen, auch wenn das 84 Mönche waren, potenziell, die aber nie alle anwesend sind. Gibt da immer einen Raum von unsichtbarer Wirklichkeit. Ja, also das so diese moralische Überbewertung von, und ihr kennt es im Alltag auch so, dass wir fühlen uns schlecht, wenn wir nicht arbeiten. Es gibt ja auch diesen anderen Pol, dass Menschen ewig 3 Tage nicht in die Gänge kommen und warten, bis die Arbeit so passt und dann nochmal warten, nochmal. Das ist der andere Pol. Aber so das Denken, was wir meistens haben und der größere Teil von uns Menschen, so wie ich euch auch empfinde, und mich selber auch kenne, ist eher, dass wir so in diesen moralischen Arbeitsdruck kommen. Deshalb mag ich mit euch so ein bisschen diesen Prozess des Wirkens, des Arbeitens etwas, nutze hier die Phänomenologie, also dieses Hinschauen statt jetzt nur Denken. Es ist zwar philosophisch, aber es hat eine Nähe zu Inquiry, es hat eine Nähe zur Meditationspraxis. Würde ich die Phänomenologie nutzen, habe das in 6 Aspekte aufgeteilt. Weil ich meine, über eure Arbeit muss ich euch jetzt nichts erzählen. Wir können natürlich ein Inquiry machen, was du arbeitest, was du gern magst und nicht so gern magst und welche Arbeit du zum Leben brauchst und welche nicht. Und das ist ein wenig langweilig, finde ich. Das ganz allein. Ich würde lieber gehen hinein in das Phänomen des Arbeitens oder des Wirkens, des Tuns. Was ist Tun? Das finden wir eigentlich schon bei Tieren, bei höher entwickelten Tieren. Tiere tun was. Jetzt im Frühjahr, Vögel bauen ihr Nest. Bei uns bauen nervigerweise, aber irgendwie trotzdem respektieren. Wir sind sehr tolle Tiere. Baut die Wespenkönigin im Rollokasten ein Nest. Bisher sind sie noch friedlich. Mal gucken, was passiert. Sonst muss man den Spezialisten holen, der sie dann schön liebevoll ausbaut und irgendwo anders hinsetzt. Also Tiere tun, was die arbeiten. Gerade diese straßenbildenden Insekten sind Vorbild von Arbeit. Das ist genial. Vögel bauen ihr Nest. Säugetiere machen ihren Bau. Also dieses Phänomen des Wirkens, des Arbeitens, ist durchaus schon in der Zoologie da. Im Grunde wirken ja auch Pflanzen, wir würden es nicht Arbeit nennen. Und das landet halt auch bei uns. Das heißt, so ein erster Zugang wäre interessant, mal zu gucken, was ist unsere Inspiration, unser Impuls, unsere Notwendigkeit zum Arbeiten. Das ist nicht nur das einseitige, ja, ich muss ja mein Geld verdienen. Das ist ein Aspekt davon. Aber wir tun zum Teil ja auch Arbeit, für die wir nichts bekommen. Ich war früher an der Uni Würzburg für ein paar Semester Privatdozent. Wie der Name schon sagt, kannst du das privat bezahlen, inklusive Parkgebühr. Du kriegst dafür nichts. Das ist halt ein cooler Titel für die Zeit da. Privatdozent, Dr. Habil, Paulus minus Thomas. Klingt schon irgendwie witzig. Also, so dafür habe ich es nicht gemacht, aber das fiel mir dann so auf. Das hat mir manche Türen geöffnet. Und dann ehrfurchtsvoll die Türen aufgemacht, obwohl ich jung war. Also es gibt Tun und Arbeit, das uns Freude macht. Ich bin früher zu meinen ersten großen Kursen, damals im christlichen Kontext gefahren, und hatte das Gefühl, was ich jetzt auch immer wieder kenne, meine Situation hat sich verändert, ich hatte eine Feststelle, Teilzeitstelle, bin zu den Kursen gefahren, hatte das Gefühl, ich würde den Leuten auch noch Geld bezahlen, wenn wir jetzt einen Kurs machen, weil ich das so toll finde. Also genau umgedreht. Natürlich habe ich dann etwas Geld dafür bekommen. Das war so eine unglaubliche Freude an diesem Tun. Das heißt, eine Motivation kann sein, unseren Lebensunterhalt zu sichern, Survival und Überleben zu erarbeiten. Das ist ja auch gut. Das ist auch sinnvoll. Und wenn wir Geld auch in der richtigen Weise sehen, ist das ja was Neutrales. Auch wenn mit Geld schwierige und komische Dinge laufen, aber ja auch sehr gute Dinge unterstützt werden. Ich finde interessant, in der buddhistischen Tradition wird es oft genommen als Dana. Also ich kenne die Retreats auch, wo wir sind bei buddhistischen Lehrerinnen und Lehrern, mit Dana, das ist Gabe, Rückgabe. Also was manche sagen, so die Energie, den Energierückfluss, Dana ist Geschenk. Also die Lehrenden machen ein Geschenk, geben das Bestmögliche. In Südfrankreich, der Martin Elbert, der sitzt dann zum Schluss und sagt, ja, wir haben euch das Bestmögliche gegeben, um euren Reifungsweg zu unterstützen. Jetzt gebt ihr uns das Bestmögliche, damit wir das auf der materiellen Ebene hier weiter tun können. Das ist Dana. So, das ist ein Lebensfluss. Wenn man das übersetzt, tief im Sanskrit, ist das die Ermöglichung von Lebensfreude. Das finde ich sehr, sehr schön. Also das wäre das Potenzial, nicht immer wird Geld so genutzt, aber das wäre das Potenzial von Geld, die Ermöglichung von Lebensfreude zu sein. Das finde ich super. Das hat mit Arbeit, finde ich, und mit Wirken zu tun. Dann gibt es andere Motivationen, Impulse zu arbeiten. Manche arbeiten, weil ihnen schlicht und ergreifend langweilig ist und die Decke auf den Kopf fällt oder sie sonst die Krise kriegen, weil sie nicht ruhig sein können, weil sie sich nicht mit sich beschäftigen können. Ganz im Sinne, vielleicht erinnert ihr euch an das Zitat des thailändischen Meisters vom letzten Modul, so dies, schau, dass die Geschäftigkeit, die du betreibst, kein Alibi wird dafür, dass du nicht bei deinem Herzen wohnst, denn du musst Zeit mit deinem Herzen verbringen, damit innere Heilung geschieht. Ja, so diese Umtriebigkeit. Und dann kann natürlich auch eine Inspiration, ich gehe nicht alle durch, tiefe Inspiration kann sein, ich finde die zwei stärksten Inspirationen, das ist Schöpferkraft, Schöpferinnenkraft, das Kreative. Das will einfach getan sein. Ich komme aus einer künstlerischen Familie, ihr wisst, und da wollen die Dinge einfach, das Bild will gemalt sein, egal wer das kauft oder anschaut. Das Theaterstück will geschrieben werden, die Musik bei mir will gespielt werden, das will da sein. Und dann erst guck mal, wo das vielleicht landet. Das ist das Schöpferische, das Tun. Das ist ja nicht auf Kunst beschränkt, auf vieles. Das, was wir tun, was wir in die Welt, was aus uns heraus, diese schöpferische Quelle in die Welt drängt. Und dieses andere starke Motiv ist natürlich, was wir im letzten Modul hatten, Liebe und Zuwendung, Unterstützung, Heilung und Hilfe für andere. Das sind Menschen, geht es nicht gut und ich unterstütze. Oder jemand braucht etwas, was ich geben kann. Oder ich koche ein gutes Essen, weil Menschen kommen, denen es Freude macht. Das liebevolle Tun für andere. Das sind die beiden powervollsten Motive, finde ich. Dann ein zweiter Zugang, phänomenologisch, ist, was finden wir vor, wenn wir, also wir haben den Impuls, okay. Und was findest du vor? Also ich nehme das jetzt so unter die Lupe oder unter das Mikroskop ein Stück. Welche Vorgabe hast du? Die Natur gibt uns was vor oder der Alltag. Welches Material oder Inhalt haben wir in der Arbeit? Material kann auch, also Inhalt, kann auch sein, wir arbeiten mit Menschen, also kommen Menschen zu uns und die bringen bestimmte Themen mit und das ist das Material einfach sein. Ja, also welche Inhalte hast du? Oder du arbeitest mit dem Tonfeld und hast einen Ton und du arbeitest mit Pflanzen und mit Blumen und kreierst da draus was. Also was ist das Material, der Inhalt oder Texte? Menschen, die können Texte schreiben, auch Teachings halten oder Audios aufsprechen, das fällt ihnen leicht. Das ist das Material, diese Sprache, diese Sichtweise. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also mit welchem Material arbeitest du? Und arbeitest auch gerne, das wäre ja so ein Erforschen, dass es sich für dich im Sinne des Intro eben optimiert. Manchmal krankt Arbeit daran, dass wir das falsche Material haben, dass wir uns abarbeiten, dass wir ewig und drei Tage einen ganz bestimmten Beruf machen. Wir machen ihn vielleicht hochprofessionell und haben mehrere Zertifikate dafür, aber es kotzt uns jedes Mal an. Es kann dann sein, dass das Material für dich nicht passt, der Inhalt. Ja. Jemand ist vielleicht Installateurmeister, würde aber eigentlich viel lieber Gedichte schreiben oder am Theater arbeiten. Und wäre bereit, eine Ausbildung zu machen. Aber irgendwie so da reingerutscht. Es ist Zeit, drüber nachzudenken, ob man nicht den Job wechselt. Ein dritter Zugang, schon ein bisschen angedeutet, ist, wie erlebst du deine kreative Quelle bei deinem Arbeiten oder eben auch nicht? Die Burnout-Forschung zeigt, dass Burnout nicht entsteht, dadurch, dass wir zu viel tun. Burnout entsteht durch andere Faktoren. Einer davon ist, dass wir etwas tun, das nicht kreativ ist. Dass wir etwas mechanisch tun. Und der zweite Faktor wäre, dass uns das von außen diktiert wird, anstatt von innen zu kommen. Und der dritte Burnout-Faktor ist, dass du keinen Sinn in der Arbeit siehst. Wenn die drei zusammenkommen, ist der Burnout programmiert. Und es hängt nicht von der Menge ab. Oder nur sehr wenig von der Menge. Also wie erlebst du deine kreative Quelle? Und ich sage das ganz dezidiert, weil wir allzu leicht dazu neigen, schon nach den Früchten zu greifen. Was will denn durch mich in die Welt kommen? Ja, da ist nichts, ich weiß auch nicht. Ja, logisch ist da nichts. Du musst dich erstmal mit deiner Quelle verbinden. Du musst erstmal den Garten gießen. Du kannst nicht im Frühjahr, im Februar, wenn der Schnee schmilzt oder im März, in den Garten gehen und sagen, hier wächst ja nichts. Nur Gras und ein paar komische grüne Sachen. Wo sind denn die Erdbeeren? Wo sind die Äpfel? Wo sind die Mangos? Ich sehe nichts, ja. So gehen wir aber oft mit unserer Kreativität um. Warum ist da nichts? Ich sehe nichts. Ich kann nichts in die Welt bringen. Ach, ich kann ja eh nichts. Das stimmt nicht. Beschäftige dich in Demut, aber auch in Selbstwürde mit deiner Quelle. Und Quelle ist erstmal so wie Garten im Frühjahr, Erde. Das wirkt unscheinbar, ist aber heilig. Das ist wie eine hochpotente Materie, in der das ganze Leben als Potenzial drinsteckt. Die riecht vielleicht nicht gut, die riecht erdig, alt, vermodert, dunkel, braun, keine tollen Farben, aber da steckt das Potenzial von Leben drin, wie Humus, wie Mutterboden. Nährdünger. Und daraus kommt alles. Es braucht diese Demo, diese Hinkehr die Humilitas, interessante lateinische Wort für Demut, ist der Mut, sich dem Humus zuzuwenden, Humilitas. Der Mut, sich dem Humus der Erde zuzuwenden. Das ist gemeint. Nicht Demut, nicht sich klein machen, sondern dieser Erdmut, unsere Schöpferkraft in uns zu spüren. Und das ist powerful. Also wie spürst du die Quelle für dein kreatives Tun? Und aus meiner Sicht können wir Kreativität in fast alles reinbringen. Als Buben haben wir den Witz gehabt mit Arbeit. Und das eine war, aber einer sagt, also wie das halt früher war, ich möchte zur Post gehen und stempeln. Ich finde das so toll. Und da sagt der andere, das ist doch furchtbar langweilig. Nein, sagt er, jeden Tag ein anderes Datum. Also wenn ich diese Perspektive der Kreativität reinbringe, kann selbst was Stupides inspirierend sein. Oder was manche Menschen, die im Verkaufsbereich tätig sind, so dies eigentlich die supervidieren darf, so sagen, ja, ich verkaufe zwar immer dieselben Sachen, die kenne ich in- und auswendig, was ja auch gut ist für die Kunden, Kundin, aber die Menschen, die kommen, sind immer wieder anders. Es gibt einen Stamm, aber die wechseln und ich mag Menschen, ich mag gerne mit Menschen sprechen. Und das Zeug, was ich ja verkaufe, ist eigentlich nur gefühlt seelisch ein Nebenprodukt. Das finde ich total klasse, das ist eine echte Berufung. Das ist so das Kreative da reinzubringen. Das vierte ist, der vierte Aspekt, also meine Zelle, man müsste es nicht mitzählen, kriegt das nachher heute Nachmittag in Quiry so ein bisschen noch. Der vierte Aspekt ist, im Phänomen Wirken und Arbeit, also wir kriegen ja mit, wenn wir das machen, dass die Dinge nicht einfach von selber laufen. Da ist was von selbst drin. Aber es gibt etwas, was du tun musst. Wenn du aufhörst zu arbeiten, bleibt das Ding stehen. Wenn du nicht mehr kurbelst, es ist irgendwann still. Wenn du nicht mehr kochst, steht nichts auf dem Tisch. Also da gibt es etwas, was du tun musst. Das ist ein Krafteinsatz. Das heißt, wir erleben das als einen Widerstand zum Tun in dir oder um dich herum in der Arbeit. Daraus entsteht Arbeit. Wenn wir das Phänomen Arbeit aufschließen, gibt es einen Widerstand, gar nicht negativ, es gibt einen Widerstand, ja. Das hat ein Tier auch schon, wir Menschen natürlich auch. Also du willst was anpflanzen und du gräbst die Erde auf. Die Erde leistet dir Widerstand. Wenn du aufhörst zu schaufeln, springt die Erde nicht selbstständig aus dem Graben raus, sondern bleibt so, wie sie ist. Du musst was tun, du musst dich durch den Widerstand durcharbeiten. Du musst vielleicht ein Stück, eine alte Wurzel oder ein Fels oder was. Die Natur ist nicht gegen dich, aber die leistet dir Widerstand und das braucht die Kraft des Arbeitens. Und das ist, finde ich, ist eine der größten Fallen, dass wir uns darin aufarbeiten, dass wir entweder wütend werden oder frustriert oder ich kann nichts oder das nützt ja eh nichts oder man kann ja eh nichts machen. Das ist dieser Widerstand, den können wir gesellschaftlich spüren, weltpolitisch, den können wir mit Menschen spüren, mit denen wir zu tun haben, das können wir in uns selber spüren, dieser Widerstand, das will ich nicht. Und das können wir ganz einfach und unschuldig in der Materie, wie beim Pflanzen oder Garten umgraben, spüren. Also was ist der Widerstand zum Tun? Was macht es anstrengend? Dadurch empfinden wir Arbeit als anstrengend und müssen uns dann irgendwann ausruhen. Das gehört zum Phänomen Arbeit und Wirken. Wir können nicht endlos wirken. Das bedeutet, wenn wir das alles zusammennehmen, führt uns das in zwei große Grundhaltungen, die wie zwei Pole sind, wie wir arbeiten und wirken erleben. Und dazwischen können wir pendeln. Oder die meisten von uns werden so vermutlich das eine kennen, das andere oder das dazwischen auch. Das ist, wie pendelt dein Erleben von Arbeit zwischen Mühsal und Flow? In der Mühsal dominiert dieses Widerstanderleben. Boah, es ist mühevoll, jetzt muss ich noch so viel. Und im Flow tust du auch ganz viel und fließt und bist da drin genährt. In meinem Alltag empfinde ich manches auch als mühselig. Manches fällt mir schwerer als anderen, das ist schwierig. Und anderes fällt mir leichter und das ist im Flow. Bestimmte Aspekte von Büroarbeit finde ich äußerst mühselig. Ich arbeite lieber mit Sachen und räume was rum und trage und baue ein Gongstativ wieder zusammen oder irgendwie sowas. Und dann im Flow bin ich, wenn ich Teachings mache, manchmal setze ich mich einfach hin, die Sage ist weg und ich habe die Inspiration, dann nehme ich das Aufnahmegerät und setze mich hin und dann spreche ich 3 Stunden lang, brauche ich eigentlich nicht Pause, das fließt durch, ein Audio nach dem anderen. Dann muss ich später schneiden, präparieren, dann habe ich ein ganzes Set. Also das geht sehr easy als Beispiel. Oder Retreats, viele Retreats empfinde ich als Erholung. Aber nicht, weil ich nichts mache, sondern weil mich das Tun mit euch, wie auch hier, nährt. Das ist Flow. Ihr könnt es auf eures übersetzen. Wenn dein Arbeiten dich nährt, das heißt nicht, dass es alles easy gehen muss. Ja, aber wenn dein Arbeiten dich nährt, wenn dein Tun so sinnvoll ist, so sinnschwanger, dass es dich nährt und unterstützt, dann kannst du in den Flow kommen. Das Letzte, also jetzt ist das, wo unsere Gesellschaft immer mit anfängt. Das Letzte ist, wie gehst du mit der Frucht deines Wirkens um, zwischen Misslingen und Erfolg. Das ist etwas, da ist gesellschaftliche Sichtweise darauf fixiert. Und die wollen halt in der Regel immer das eine und keinenfalls das andere. Und das ist tricky, weil es Erfolg nur gibt, wenn es Misslingen gibt. Wir wollen immer nur die Rosinen, aber nicht den Kuchen. Als Kind habe ich immer die Brotrinde abgeschnitten und der Katze gegeben. Die fraß das aber auch nur teilweise. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, guck mal, selbst die Katze frisst es nicht, warum soll ich das fressen? Und so ist gesellschaftlich auch. Dieses, wir fressen die Brotrinde, das was misslingt nicht. Und in früheren Jahrzehnten, weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in früheren Jahrzehnten fand ich zum Beispiel, da hatten wir viel Kontakt auch durch unsere Lehrerinnen und Lehrer in die USA. Und da hatten wir so das Gefühl, beide, Sarah und ich, da ist Arbeit, Misslingen, ist irgendwie leichter. Da ist, ja, jemand versucht was und macht was, baut was auf, und dann kracht das Ganze zusammen und ist pleite und, ja, nicht schlimm, dann versuchen wir halt was anderes. Und so im mitteleuropäischen Feld ist das ein Desaster. Zwischen diesen Polen von Misslingen und Gelingen, das ist eine Dualität, ja, logisch, öffnet sich aber noch eine Tür, zu der ich uns einladen mag. Ich habe einen Wortversuch einfach da kreiert. Eins, wie kann denn die Frucht in der Arbeit, Frucht wäre auch ein Wort dafür, die Frucht deines Arbeitens etwas sein, das jenseits von dieser Wertung ist? Das ist ja auch eine Wertung, Erfolg und nicht Erfolg. Vielleicht ist der Erfolg ganz woanders. Ein Wortversuch wäre ein wirkendes Nichtwissen. Nichtwissen nicht im Sinne von Dummheit, sondern von einer Offenheit des Geistes, die nicht wertet, die nicht was draufklebt und die gleichzeitig wirkt. Es gibt so etwas, vielleicht kennt ihr das, es gibt so etwas, wo ihr etwas tut und ihr tut euer Bestes und ihr fühlt, dass das kostbar ist. Und ihr wisst, dass ihr die Wirkung nie erkennen werdet. Du tust einem Menschen das Bestmögliche und dieser Mensch geht vielleicht auf eine große Reise und fährt weg und ihr seht euch ganz lange nicht. Du weißt die Wirkung deines Tuns oder deiner Worte weißt du nicht. Heute würden wir WhatsApps schreiben, so. Aber wenn wir es mal einklammern, du weißt die Wirkung deines Tuns nicht, aber das ist auch gar nicht wichtig, du hast das Bestmögliche getan, das war voller Liebe und Kreativität. Das meine ich mit diesem wirkenden Nichtwissen oder nichtwissendes Wirken. Ja? So dieses Hineingeben, das ist ein Stück, und da wird es dann sehr, finde ich, auch spirituell, das ist ein Stück sich in Dienst nehmen lassen für das Größere. Ich könnte auch sagen, meditieren hat was davon oder eine spirituelle Praxis geht. Du sitzt da und wir gehen in diese Haltung von nie nur für uns. Eine spirituelle Praxis, Meditation, ein Inquiry oder ihren Retreat-Wochenende miteinander ist immer auch etwas, was in die Welt hineinwirkt. Aber wir werden diese Wirkung nicht, zumindest auf unserer Alltagsebene, nicht mitkriegen. Es wird niemand aus Berngau hinterher kommen, am Ende unseres Tages, hier schellen und sich bedanken, dass wir hier waren, weil es sich einfach viel besser fühlt. Ja, wir kriegen dieses Wirken nicht mit. Das ist viel, viel unsichtbar. Und dennoch wirkt etwas ins Menschenfeld. Ja, das ist so ein, sich in Dienst nehmen lassen. Oder wenn ihr Kinder habt, was gebt ihr alles an Liebe und Zuwendung und Lernen und Inhalte und einen schönen Kontext und einen guten Kommunikationsstil euren Kindern. Das Kind wird nicht sich hinsetzen eines Tages und sagen, Mama, jetzt muss ich mich mal bedanken. Ich habe hier eine Liste von 422 Punkten, hör mir mal bitte gut zu. Erstens hast du mir gezeigt das, zweitens hast du mir das geschenkt, drittens, das wird das Kind nicht tun. Das Kind blüht auf, im besten Fall leuchtet und schaut euch an, das ist wunderbar, das ist Frucht genug. Und das ist ihr wisst nicht um alles Einzelne, wie das wirkt, aber es ist ein ganz kostbares Wirken. Und das, finde ich, ist ein Zugang jenseits von Erfolg und Misserfolg. Das ist heraus aus der Frage, wenn ich dabei nochmal bleibe, war meine Erziehung erfolgreich? Oder war meine Erziehung ein Desaster? Es gibt so Eckpunkte, wo man es vielleicht ein bisschen sehen kann, aber meistens kann ich es nicht sehen. Das Gleiche finde ich mit jetzt meiner Arbeit, oder wenn ihr mit Menschen arbeitet, in Gruppen leitet, wenn ihr Lehrerin, Lehrer seid oder therapeutisch arbeitet, Coaching, du weißt nicht, was Menschen daraus machen. Manche machen aus deinen besten Inputs etwas gruselige Sachen. Und andere machen aus deinen Mischungen, aus dem Versuch, Fehler und gut gemeint, ganz Wunderbares. Jenseits von Erfolg und Misserfolg. Das halte ich für eine tiefe Heilung unseres Zugangs zur Arbeit. Zum Abschluss parallel genommen, was aus dem Bereich Gesundheit, Krankheit, das ist nämlich so markant. Da habe ich vor Jahren diese Botschaft von einem Schamanen gelesen, der sagt, an uns nicht indigene Menschen, das Problem ist nicht, dass ihr krank seid. Das Problem ist, ihr habt einen kranken Zugang zur Gesundheit. Der ist dualistisch. Der ist, hier stimmt was nicht, du hast was falsch gemacht und das muss man reparieren, damit du wieder funktionierst. Das ist der kranke Zugang zur Gesundheit. Anstatt das zu sehen als einen lebendigen Flow, als ein Pendeln, durchaus mit Botschaften kann ich durchaus optimieren. Aber wenn etwas in mir krank wird, heißt es nicht, dass es falsch ist, sondern nur, dass es eine Zuwendung braucht. Oder bei bestimmten Krankheiten auch, dass es eine Hingabe braucht, weil ich alles gegeben habe und jetzt geht die Krankheit dennoch ihren Weg und führt mich wie eine dunkle Weisheit den Weg des Lebens, da wo es mich hinführt oder des Sterbens, je nachdem. Ja, also nicht diesen kranken, polarisierten Zugang zu, in diesem Fall gesund und krank und hier zu Erfolg und Misserfolg. Das heißt, es könnte uns ein bisschen freier machen, weil Arbeit, letzter Punkt, Arbeit ist ein bisschen anfällig für zwei Kommentatoren, die sich gern in uns aufspielen. Den einen haben wir im letzten Jahr angeschaut. Arbeit hat ein bisschen eine Attraktivität, ist so wie roher Schinken zieht Wespen an. Und Arbeit zieht Kritiker an. Und die Kritiker in uns, die können sich endlos austoben über unseren Arbeitsprozess. Alles, was du tust, kann jemand kommentieren. Und das andere ist, die innere Boykotteurin, der sogenannte Schweinehund, den wir im Sommerretreat haben, wir ja ein ganzes Retreat dazu, uns den mal anzuschauen oder auch aufzulösen und dessen inneres tolles Potenzial zu entdecken. Aber solange wir das noch nicht entdeckt haben oder an der Oberfläche, blockiert er uns. Ich würde gerne diese Arbeit machen, es wäre dringend dran und es läuft auch mir die Zeit davon, aber ich kriege es einfach nicht hin. Das ist Boykotteur. Also häufig ist es Boykotteur. Manchmal ist es, dass diese Arbeit sinnlos ist. Vielleicht musst du sie einfach rausfegen. Ja, aber häufig ist es, dass die Arbeit irgendeinen Sinn machen würde oder dich entlasten, und du Schwierigkeiten kriegst, wenn du es nicht machst, für dich oder gesellschaftlich. Aber es ist so schwer, das hinzukriegen. Das ist Blockade bei Gott. Der siegt immer. Also der zumindest hat eine große Macht. Also diese zwei Freunde, die reden da rein. Und wir versuchen, also an diesem Modul mag ich euch dazu einladen, wir versuchen, rechts hast du den Kritiker, links hast du die Boykotteurin oder umgedreht. Weiblich, männlich, wie auch immer du das erlebst, und du versuchst dazwischen deinen Weg zu gehen, mit deinem Tun, deinem Wirken, mit deiner Integrität und deinem Arbeiten, deinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn wir das sehen, ich gehe meinen eigenen Weg, hast du schon ganz viel gewonnen, weil der Kritiker uns nicht zum eigenen bringt, zum Beispiel. Und im eigenen ist was Schöpferisches. Das Schöpferische ist ein tolles Heilmittel gegen den Schweinehund. Es gibt einen schönen Satz zum Abschluss, der ist von dem evangelischen Autor, den ich in meiner Jugend sehr gelesen habe und immer noch schätze, Jörg Zink, vielleicht kennt ihr, ziemlich viel geschrieben. Und ein großes Buch geschrieben, Die Urkraft des Heiligen, Christsein im dritten Jahrtausend. Das ist ein geniales Buch, richtig klasse. Also wenn man das Christliche, wenn man damit kann. Und er geht da drin, in diesem Buch, am Ende geht er in Dialog mit einer alten Figur, die er aus Südfrankreich geschenkt bekommen hat, also im 11., 12. Jahrhundert. Und die hat er in seinem Arbeitszimmer aufgehängt, mit der spricht er, also ein Mensch aus dieser Zeit. Der ist für ihn ein Weiser und der antwortet. Das ist schön geschrieben, also literarisch schön. Und der gibt ihm den Satz, und den mag ich jetzt hier zum Abschluss euch geben, für das Wirken und Arbeiten. Es gibt keine Antwort, also es gibt keine richtige Antwort auf das Leben. Gib die deine. Es gibt keine richtige Antwort. Im Original heißt es, es ist noch spartanisch, es gibt keine Antwort. Gib du die deine. Das finde ich ist befreiend und herausfordernd zugleich.